So, jetzt können wir schon mal das erste Bild auf die Leinwand werfen. Dankeschön. Guten Morgen zusammen. Schön wieder mal bei euch zu sein. Was mich freut, dass die ehemalige Lehrerin eines meiner Söhne hier sitzt. Das ist auch schön. Und die Familie Fies ist ja auch stark vertreten. Das freut mich auch. Ja, heute Morgen, wie ihr schon seht, geht es um ein Thema, nämlich um den David, das Geheimnis Davids. Geheim ist ja etwas, was man nicht so auf Anhieb sieht oder erkennt. Das ist vielleicht eher etwas, was sich im Verborgenen abspielt. Und David war ein Mensch, der natürlich auch in bestimmten Umständen gelebt hat, aber der auch ein spezielles Innenleben gehabt hat. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen näher anschauen. Es heißt von David in der Bibel, er war ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und ich denke, diesen Wunsch haben wir doch auch in uns, dass wir Menschen werden, an denen Gott seine Freude hat und haben kann. Und so sagt der Herr über den David: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Also, was macht einen Menschen aus nach dem Herzen Gottes? Es ist einer, der den Willen Gottes im Ganzen tut, nicht nur partiell, also nicht nur so bestimmte Dinge, sondern es ist ein Mensch, der bestrebt ist, wirklich den ganzen Willen Gottes umzusetzen im Leben. Und es heißt hier, ich habe David gefunden. Das heißt mit anderen Worten, Gott musste sich auf die Suche machen. Also scheinbar war die Auswahl nicht so groß, dass er nach einem solchen Menschen suchen musste. Und Gott ist immer noch auf der Suche und seine Suche ist aber nicht immer erfolgreich gewesen in der Vergangenheit. Dazu lese ich euch eine Stelle vor, da heißt es in Hesekiel 22, ich suchte einen Mann unter ihnen, der vor mir für das Land in den Riss treten könnte, aber ich fand keinen. Und ich vermute fast, dass es heute auch so ist, dass es Menschen gibt, die wirklich nach dem Willen Gottes leben wollen und sich ihm auch ganz zur Verfügung stellen. Aber dass es auch Menschen gibt, die wollen das nicht. Warum auch immer. Dafür gibt es ja auch verschiedene Gründe. Aber noch ein Vers auch zu diesem Thema. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf den Herrn gerichtet ist. Also Gott sucht immer noch Leute, durch deren Leben er sich offenbaren möchte. Dafür gibt es auch positive Beispiele in der Bibel, ziemlich viele. Ich nehme mal eins heraus, das sagt zum Beispiel Jesaja. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und Jesaja antwortet, Herr, hier bin ich, sende mich. Ja, und das wünsche ich mir für uns auch, so diesen Wunsch, Herr, zu sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich, wo immer das auch ist, in welchen Umständen, auf welche Art und Weise auch immer, hier bin ich, sende mich. Ja, wir wollen jetzt etwas näher auf das Leben Davids eingehen. Was für ein Mensch war David einfach eigentlich? Was war das Besondere an ihm? Und anschließend auch die Frage, was für Mensch bist du? Was für Mensch bin ich? Wenn Gott dich mit einem Satz beschreiben würde, was würde er sagen? Könnte er sagen, ein Mann nach meinem Herzen, eine Frau nach meinem Herzen? Was würde Gott wohl über dich sagen? Ich weiß es nicht, das kann vielleicht jeder für sich selbst beantworten, vielleicht aber auch nicht. Tja, wie war da David? Ein Mann, so wie Gott ihn sich wünscht, war er sündlos? Nein, gar nicht. Wenn man seinen Lebenslauf anguckt, da steht zum Beispiel ein Mord, da steht Ehebruch. Wir haben von dir gehört, Ralf, von der Gnade. David war ein Mensch, der die Gnade Gottes so stark in Anspruch nehmen konnte, dass trotz der Vergehen, die er hatte, er wirklich erlebt hat, Gott gebraucht ihn und ja, er ist umgekehrt von seinen verkehrten Wegen und das ist das, was ihn auch charakterisiert irgendwie. Er hat echte Buße getan. Hatte der David ein vorbildliches Familienleben? Auch nicht. Der hatte viele Frauen und einige, ich muss leider sagen, desaströse Söhne, ja, also die ihm das Leben schwer gemacht haben. Also hatte auch kein einfaches Familienleben. Hatte er sonst ein schönes, problemloses Leben mit viel Urlaub, mit viel Entspannung, so Work-Life-Balance, also so alles okay, alles toll in seinem Leben? Alles im grünen Bereich? Absolut nicht. Seine Söhne, ja, haben ihm zum Teil das Leben schwer gemacht, wie gesagt. Es gab Intrigen, es gab Verleumdung. Man wollte ihm vom Thron stoßen, als er dann König wurde. Also er lebte, man kann sagen, unter schwierigsten Umständen, Bedingungen. Tja, und warum bekommt David eine positive Beurteilung? Was war das Besondere an ihm? Wie war es ihm möglich, selbst unter schwierigsten Umständen den Herrn zu loben und zu preisen? Ich möchte es anhand von drei Beispielen mal charakterisieren. Und zwar aus einer der schwierigsten und aus den schwierigsten Phasen seines Lebens. Es gibt ja in den Büchern Samuel sehr viel über ihn geschrieben. Man könnte da sehr viele weitere Beispiele anführen. Ich beziehe mich jetzt mal auf diese drei. Und zwar, ja, David flieht vor König Saul, der ihm das Leben schwer gemacht hat. David versteckt sich in der Höhle Adullam und in der Höhle Engedi. Ja, David war zum König gesalbt worden. Damit war ihm klar, wo sein weiterer Weg hingehen würde. Aber da war noch ein anderer König im Amt, nämlich der König Saul. Und der hat in ihm einen Konkurrenten gesehen. Das König Saul wollte den David eigentlich ausschalten. Ja, das ist traurig. Ja, dass er so an seinem Königtum festgehalten hat. Und er war halt eben auch ungehorsam. Und deswegen hat Gott sich einen anderen Mann ausgesucht, nämlich den David. Und das führt dazu, dass der Saul eben den David umbringen will. Und David, das lesen wir in 1. Samuel 21, macht sich auf die Flucht. Und David machte sich auf und floh an diesem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gad. Und die Knechte des Achish sagen zu ihm: Ist das nicht David, der König des Landes? Haben sie nicht von ihm in Reigentänzen gesungen? Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausend. Und David nahm sich alle diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr. Also David hat gedacht: Saul wird mich nicht weiter verfolgen, wenn ich bei den Philistern Unterschlupf suche. Aber die haben erkannt, die Philister, wer er ist. Und darum war dieser vermeintlich sichere Ort für ihn auch alles andere als gut. Und da kommt dem David eine ungewöhnliche Idee, als er merkt, der König Achish, der will mich jetzt irgendwie auch, der hat Probleme mit mir, ja? Der ist jetzt gegen mich. Und er hat um sein Leben gefürchtet. Und da kam ihm eine Idee, auf die würde ich nicht kommen, ihr vielleicht auch nicht, nämlich er hat sich wahnsinnig gestellt. Ich lese euch jetzt mal vor, ja. Und David stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und kritzelte an die Flügel des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Also auf die Idee muss man wirklich erstmal kommen in einer schwierigen Lage. Er hat gedacht, der König Achish, der bringt mich um, ja. Und dann spielt er eins auf, durchgedreht. Ja, nur kann man sagen, ja, war diese Idee jetzt von ihm, war sie von Gott? Also sie hat auf jeden Fall dazu geführt, dass der König Achish gesagt hat, also mit dem Mann kann ich nichts anfangen, der ist ja durchgedreht, der spinnt, also schafft ihn mir aus den Augen. Also eine schwierige Situation, kann man sagen, denn er wusste nicht, wohin er gehen sollte. Also das war jetzt mal die ganze Situation, wenn man sie von außen ansieht. Und wie sieht das Innenleben Davids aus? Das lesen wir in Psalm 34. Und da denkt man im ersten Augenblick, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Ich lese es euch mal vor. Er sagt, den Herrn will ich preisen alle Zeit, beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn soll sich rühmen, meine Seele, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Da denkt man, hä? Was ist das? Dem Mann geht es total dreckig, er ist auf der Flucht, keine eigene Wohnung mehr, der weiß nicht, wo er hin soll. Und er sagt, den Herrn will ich preisen alle Zeit. Wie kommt er dazu, so etwas zu sagen? Wir lesen noch in Psalm 34 die Antwort darauf. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten errettete er mich. Er blickte auf den Herrn und strahlte und das Angesicht wird nicht beschämt. Dieser Elende rief und der Herr hörte und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Jetzt könnte man sagen, ja, David hatte ja die Idee, sich wahnsinnig zu stellen, wo ist der Herr da? Ja, also man merkt, das innere Erleben und das äußere Erleben scheint ein völliger Gegensatz zu sein. Und ja, da hab ich gedacht, wie ist es in unserem Leben mit dem Innenleben und mit den Umständen, in denen wir sind? Wenn unsere Umstände negativ sind, fangen wir an zu klagen. Also man darf dem Herrn wirklich alles sagen, das kommt später auch noch in einem anderen Vers. Man darf das Herz ausschütten vor ihm. Ja, das ist sogar notwendig, damit wir das, was unsere Seele bedrückt, abladen können, müssen wir es wirklich dem Herrn ausbreiten und ihm einfach sagen, wie es bei uns innerlich aussieht. Aber dann, das war ein Geheimnis Davids, er hat sich durchgedrungen, den Herrn auch in widrigsten Umständen zu loben und zu preisen. Man könnte auch sagen, wenn wir in so schwierigen, extremen Lagen sind, keine Perspektive haben für unsere Zukunft, da kann einem die Lust, die Freude am Leben vergehen. Oder? Wenn alles nur schwierig ist, man sieht nur lauter Probleme und kein Licht am Ende des Tunnels. Darauf geht er im Prinzip auch ein, wenn er sagt, wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Wer ist dieser Mann, dieser Mensch? Was charakterisiert jemanden, der Freude am Leben hat, der Lust am Leben auch unter schwierigsten Umständen hat? Was macht diesen Menschen aus? Darauf gibt er auch die Antwort im Psalm 34. Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Also woran kann man es ausmachen, ob man Freude am Leben hat, ob das Leben auch unter widrigen Umständen lustvoll sein kann? Achte auf deine Zunge, achte mal darauf, was sagst du? Redest du Negatives oder ist bei dir auch beständig das Lob des Herrn auf deiner Zunge? Was ich sage und was ich tue, ist entscheidend darüber, ob ich Freude am Leben habe, ob mein Leben auch lustvoll ist oder nicht. Wenn nämlich das Lob des Herrn beständig in unserem Munde ist, dann haben wir für das negative Reden gar keinen Raum mehr, oder? Man kann nicht beständig den Herrn loben und andererseits auf die schimpfen, auf jene schimpfen, negativ über Nachbarn reden oder was auch immer. Das passt dann nicht mehr zusammen, ja? Und das ist so ein Punkt, den wir von David lernen können. Das Lob Gottes beständig auf unserem Leben, in unserem Mund zu haben. Ja, und was noch in diesem Psalm auch zum Ausdruck kommt, er sagt, die auf ihn sehen, die werden strahlen. Also der eine Punkt ist, was rede ich? Und das andere ist, worauf schaue ich? Ich kann natürlich nur auf das Negative sehen, nur die Probleme sehen, nur das, was nicht schön ist, nur das, was mir nicht gefällt. Oder ich kann mich fokussieren, meinen Blick richten auf den, der über diesen Problemen steht. Ja, die auf ihn sehen, werden strahlen. Wenn ich nur auf meine Probleme, auf meine Nöte, auf die ausweglosen Situationen sehe, dann werde ich kaum strahlen. Oder? Ist klar. Ja, dann denke ich, oh, ist alles so negativ, bedrückend und traurig. Und ja, die auf ihn sehen, werden strahlen. Also das ist auch etwas, was man lernen kann vom David. Und um nochmal auf diese Situation zu kommen, wo er sich wahnsinnig gestellt hat, dazu gehört auch Demut. Man muss sich vorstellen, David war zum König gesalbt. Er wusste um seine hohe, sehr hohe Berufung und er begibt sich auf unterstes Niveau, stellt sich wie einer, der nicht mehr ganz dicht ist. Ja? Dazu gehört echte Demut. Und das sehen wir am Leben Davids auch, als er Ehebruch begangen hat. Er konnte sich demütigen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, ob man sich auch demütigen kann. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Also wenn wir die Gnade erleben wollen, dann geht es nicht ohne Demut. Ja, wir wollen alle, dass es uns gut geht, oder? Was muss man dafür tun? Dafür hat der kluge Salomo uns auch einen Rat gegeben. Wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt seine Seele vor Nöten. Willst du keine oder weniger Probleme haben oder dass einige Probleme aus deinem Leben verschwinden? Dann bewahre deine Zunge, dann achte auf das, was deine Zunge sagt. Wenn man es vom Neuen Testament her sehen will, kann man Paulus zitieren, der sagt, sage Dank alle Zeit für alles. Bedeutet das, dass ich jetzt auch für mein kaputtes Auto danken soll oder für meine Krankheiten danken soll? Und er sagt, sage Dank alle Zeit für alles. Ich glaube, man kann danken für Probleme, wenn man glaubt, dass Probleme das Potenzial haben, ein Wunder Gottes zu erleben. Wenn wir glauben, dass Gott aus dem Problem ein Wunder machen kann, dann können wir für jedes Problem auch dankbar sein, weil wir sagen, Herr, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ich weiß nicht, wie dieses Problem gelöst werden kann, aber jetzt kannst du auf den Plan treten, jetzt kannst du ein Wunder tun. Und das habe ich auch immer wieder erfahren in meinem Leben, meine Frau und ich. Zum Beispiel, als wir unser Auto schon ein paar Jahre her gekauft haben, dann ging es ungefähr ein Jahr und dann hatten wir einen Motorschaden, einen sehr teuren Motorschaden. Dann haben wir nicht genügend Geld gehabt, eigentlich, um das machen zu lassen. Und dann sagt mir meine Mutter, du, ich habe unterm Sofa ein altes Sparbuch gefunden, das habe ich mal angelegt für dich. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das überhaupt habe. Und dann haben wir nachgeguckt, was war da drin und das war genau der Betrag für die Reparatur unseres Autos. Also dieses Sparbuch ist jahrelang da irgendwo unterm Sofa versteckt gewesen. Keiner hat daran gedacht und meine Mutter dachte auch nicht mehr daran. Und in dem Augenblick, als unser Auto kaputt ging, da hat sie es entdeckt. Probleme sind potenzielle Wunder, wenn wir Gott vertrauen. Ja, also zusammengefasst, jetzt müsste das nächste, bin ich da richtig? Ja. Doch, ja, jetzt kommt es ja. Was können wir lernen vom David in einer schwierigen Lage? Er wandte sich mit seiner Not vertrauensvoll an den Herrn. Er richtete seinen Fokus, seinen Blick auf den Herrn. Er war bereit, sich zu demütigen. Und er entschied sich, das negative Reden zu beenden und das Lob Gottes auf seinem Munde zu haben. Kommen wir zu einer weiteren Situation aus dem Leben Davids. Er versteckt sich in der Höhle Adullam. David war noch immer auf der Flucht, weil der Saul ihn töten wollte. Das ist schon mal eine äußerst unangenehme Vorstellung. Oder stell dich mal vor, da ist einer, der will dich umbringen, der will dich töten und du musst weg, irgendwo Unterschlupf suchen, wo diese Person dich nicht finden kann. Also eine äußerst schwierige Lage. Ja? Und da gab es eine Situation, der David hat sich versteckt in der Höhle Adullam und hat gedacht, in der Höhle, da findet mich der Saul nicht. Und was geschieht? Der Saul war mit seinen 3000 Männern unterwegs und dem David hinterher. Was geschieht? David war mit seinen 400 Männern hinten drin in der Höhle und der Saul kommt in die Höhle, benutzt sie quasi als Toilette und die Männer sagen zu David, du David, das ist deine Gelegenheit, jetzt kannst du den König umbringen, dann kannst du auf den Königsthron. Und was macht der David? Bringt er ihn um? Obwohl er es hätte tun können, ja, also der Saul war ja direkt vor ihm, ja, also es war ja dunkel in der Höhle, aber da hat man wahrscheinlich die Mäuse, wenn es da welche gab, Husten hören können, ja, so Mucksmäuse still mussten die sein. Und der David, das ist etwas, was wir von ihm lernen können, er hat sich gesagt, nein, ich töte meinen König nicht, er ist der Gesalbte des Herrn, ich rühre ihn nicht an. Das heißt, er hatte Vertrauen zu Gott, dass in dem Augenblick, wo Gott sagt, jetzt kommst du auf den Thron, dann wird Gott dafür sorgen, dass er da hinkommt. Da muss er nicht nachhelfen. Und er ging dann hinter und hat noch von seinem Mantel einen Zipfel abgeschnitten, sozusagen als Beweis, dass er ihn hätte töten können. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe es ein bisschen freigesprochen. Ja, also es war jedenfalls dann so, dass er aus dieser Höhle kam und dem Saul hinterher gerufen hat, König, Gesalbter des Herrn, guck, du warst in meiner Hand, ich hätte dich töten können, ich habe es aber nicht getan. Und da ist bei dem Saul innerlich doch noch etwas, obwohl er wirklich so auf Mord aus war, ist etwas in ihm zusammengebrochen und hat gesagt, David, du bist gerechter als ich. Und dann hatte der David vorerst mal Ruhe. So, jetzt muss ich, Entschuldigung, mal gucken. Ja, also, der David hat seinen Gott gesucht in der Höhle, aber hat ihn auch gesucht in der Wüste. Also das ist ja ein Bild für Entbehrungen, ein Bild für Mangel, wenn man in der Wüste ist. Ich glaube, der Heiko hat mal über das Thema Wüste gesprochen, noch gar nicht lange her. Gell? Ein Ort, der ist eigentlich kein angenehmer Ort. Ja? Da gibt es Durst, da gibt es brühende Hitze und so weiter. Und da lesen wir von David, als er in der Wüste Juda war, Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich, es dürstet meine Seele nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Aber gerade da begegnet ihm Gott in dieser Lage. Also David hat immer wieder die Gegenwart Gottes aufgesucht, egal in welchen Umständen er gerade war, ob er in der Wüste war, in der Höhle, auf der Flucht oder wo er natürlich am allerliebsten war, das war im Tempel. Aber man kann Gott wirklich überall anbeten. Also man muss nicht unbedingt in die Kirche gehen, man muss auch nicht unbedingt in eine Gemeinde gehen, in einen Gemeindesaal, um Gott anbeten zu können. Gott kann man wirklich überall anbeten. Ja, und in dieser Lage, als er so unterwegs war, der David, da geschieht auch etwas Interessantes. Ich lese euch das einmal vor. Und es sammelten sich um ihn, also um David, lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt, und er wurde ihr Anführer, und es waren bei ihm 400 Mann. David war in Bedrängnis und wird zu einem Magneten für andere Menschen, die auch in Bedrängnis sind, die auch Schwierigkeiten haben. Und sie haben gespürt, der David hat etwas, was wir brauchen. Ja, der hat gespürt, da ist Gott in ihm. Das waren Verschuldete, die waren wahrscheinlich auch auf der Flucht vor ihren Gläubigern, weil sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten. Es waren Bedrängte, die waren vielleicht auf der Flucht, weil sie selber etwas angestellt haben und man wollte an ihnen Rache üben. Es waren Verbitterte, ja, die mit ihrem Seelenleben nicht klargekommen sind, ja, die in sich bitter geworden sind, die traurig geworden sind, die frustriert worden sind. Also David hatte Menschen um sich herum, es waren keine Ermutiger. Das waren keine, die gesagt haben, ja David, mit dir, da geht es jetzt voran und wir sind die Starken und wir unterstützen dich und so. Es waren verbitterte, bedrängte, überschuldete Menschen mit Problemen. Und obwohl David selber in Problemen war, konnte er sich doch um andere Leute mit Problemen kümmern. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Wenn wir Probleme haben und irgendwo hat wahrscheinlich jeder irgendein Problem oder vielleicht auch viele Probleme, haben wir dennoch noch einen Blick für andere Menschen, die auch in Schwierigkeiten sind, die auch Probleme haben, die in Not sind. Was sind aus eurer Sicht die Menschen, die am ärmsten dran sind? Habt ihr eine Idee? Ich glaube, es sind Menschen, die Gott nicht kennen, weil sie ihre Probleme nicht abladen können bei Gott, weil sie ihn nicht kennen, weil sie sich an ihn nicht wenden, weil da vielleicht niemand ist, der sie unterstützt. Die sind ja immer wieder unterwegs in Mannheim, so einmal in der Woche auf der Straße und da lernen wir immer wieder Menschen kennen. Das war auch diese Woche wieder so, bin ich mit einem jungen Pärchen ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, hey, als ich so alt war wie euch, da habe ich Jesus zum ersten Mal kennengelernt, da war ich 17. Dann hat er gesagt, ja, ich bin auch 17 Jahre alt. Da habe ich gefragt, ja, was ist der Sinn deines Lebens? Ein gutes Leben führen, sind dann so Antworten, die man hat, oder Geld verdienen, oder ja, sie haben eigentlich keinen Sinn, der über den Tod hinausreicht. Aber was ich gespürt habe, gerade bei diesem Jungen, eine unglaubliche Offenheit für Jesus. Ja, eine unglaubliche Offenheit. Und das erleben wir immer und immer wieder. Wir waren auch im Gespräch mit drei jungen Muslimen. Da musst du nicht fragen, glaubst du an Gott? Da ist die Existenz Gottes ist für die überhaupt keine Frage. Ja, für sie ist klar, bloß glauben sie an einen anderen Gott als wir. Und wir sind mit ihnen ins Gespräch gekommen und da ist auch eine Offenheit. Die Menschen suchen. Sie suchen nach Gott. Der eine junge Muslim sagte, ich lese auch in der Bibel, ich lese im Koran, aber ich habe auch angefangen, im Alten Testament zu lesen. Da habe ich gesagt, ja, und das Neue Testament, hast du eins? Nein. Darf ich dir eins geben? Ja, gerne. Und dann haben wir denen Neue Testamente gegeben und ich glaube, das Wort Gottes hat Kraft zu überführen. Und wenn man das Neue Testament liest und den Koran, ich habe ihn noch nicht bis zum Ende durchgelesen, aber habe schon ziemlich viel im Koran gelesen, auch einfach um zu wissen, wie ticken Muslime? Ja, wie sehen sie Gott? Und was für ein Gottesbild haben sie? Und da ist zwischen Mohammed und Jesus ist ein Unterschied, wie, also könnte gar nicht größer sein. Ja. Aber man kann die Muslime nicht gewinnen, wenn man ihnen sagt, du, Mohammed hat Menschen umgebracht, was er getan hat, hat viele Kriege geführt, hat viele Frauen gehabt und ja, man könnte sehr viel Negatives aufzählen, aber dann würde bei den Muslimen der Rouladen runtergehen, das darf man nicht tun. Aber was ich damit sagen will, einfach Menschen, gerade junge Menschen, brauchen Jesus. Ja? Und wir sind seine Stellvertreter, oder? Wir sind seine Botschafter. Und wir haben wirklich eine gute Botschaft, eine sehr gute Botschaft, nämlich die Botschaft der Gnade.
Ja.
Warum konnte sich also David mit 400 Männern umgeben, die Schwierigkeiten hatten, die noch beladen waren? Wie konnte er trotzdem wirklich innerlich in Freude sein, in Frieden, in Gemeinschaft mit seinem Gott? weil er diese innige Verbindung mit Gott gepflegt hat, weil er Gott gesucht hat, weil er Gott angebetet hat, weil er alle Nöte bei ihm ablegen konnte. Also das ist etwas, was wir wirklich von ihm lernen können. Schau nicht nur auf deine Probleme, sondern lass dir mal von Gott auch Menschen zeigen, vielleicht in deiner Umgebung, Nachbarschaft, Beruf, Schule, wie auch immer. Menschen, die auch Nöte haben. Und dann, wenn du aus dieser Verbindung mit Jesus heraus lebst, ja, und Jesus in dir erkennbar ist für sie, dann wirst du ein Magnet, dann wirst du sie anziehen. Ich war gestern mit einem muslimischen Arbeitskollegen unterwegs und habe für ihn Möbel besorgt von Kaltenbach. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe gedacht, das ist das Ende der Erde. Bei Marcel, da noch weiter hinten, da werden die Straßen immer schmaler, immer steiler. Und dachte ich, hey, wo komme ich da hin? Aber bin ich mit ihm hingefahren. Dann haben wir so einen Transporter gehabt und eine Couchgarnitur eingeladen. Da sind wir zum Roller gefahren und haben da eine Waschmaschine geholt und dann an den Kaiserstuhl. Da haben wir noch ein Bett geholt. Ja, und unterwegs kam es doch auch ins Gespräch und ich habe gemerkt, dieser Mann ist auch offen für Jesus. Und wenn Muslime die Liebe spüren und wenn man sich um sie kümmert, ja, da passiert was bei denen. Ja. Also das ist noch nebenbei. So, muss ich wieder gucken, wo ich gelandet bin hier. Was man beim David auch sehen kann, und zwar in der Art und Weise, wie er seine Beziehung zu Gott pflegt, da war Anbetung und da war Lobpreis. David hat ja Instrumente gespielt und das war, ich würde sagen, seine Lieblingsbeschäftigung. Also ich mache das auch sehr, 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 sehr gerne. Ich hocke an meinem Keyboard und dann lobe ich meinen Herrn. Das ist etwas, wo man sich wirklich aufbauen kann. Ja? Auch Paulus schreibt in Epheser 5, werdet voll Geistes, indem ihr geistliche Lieder singt und spielt in eurem Herzen und so weiter. Also Musik ist eine Form der Anbetung, die Gott sehr gefällt, wenn man wirklich ihm singen, ihm zur Ehre, also nicht nur für uns selber, sondern ihm zur Ehre singen, dann ist Musik und Gesang ja etwas Wunderbares, wo wir uns aufbauen können. Ja, jetzt, ich bin jetzt schon, Moment, oh, habe schon einiges übersprungen, sorry. Aber das ist etwas, was ich euch einfach zum Nachdenken geben möchte. Spielt ihr ein Instrument? Wir haben ja hier Musiker unter uns. Benutzt du die Musik, um Gott anzubeten? Als Ausdruck deiner Liebe zu ihm? Bist du musikalisch, dann benutze dein Instrument, um wirklich in Anbetung Gottes hineinzukommen. Gott verdient es, angebetet zu werden. Ja, es steht im Psalm 92, kein Unrecht ist an ihm. Unser Gott ist ein Gott der Liebe. Unser Gott ist ein wunderbarer Gott. Jesus hat sein Leben hingegeben für uns. Und das kann uns doch wirklich motivieren, Gott die Ehre zu geben, auch mit Gesang und Musik. Also wenn du ein Instrument spielst, dann tu das wirklich zur Ehre deines Herrn. Wenn du kein Instrument spielst, vielleicht kannst du noch eins lernen. Man kann auch, wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist, so in den Jahren, gibt es diese Möglichkeit, immer noch ein Instrument zu lernen. Wenn du aber sagst, ich bin total unmusikalisch, gibt es auch eine Möglichkeit, Gott mit Liedern zu singen und zu ehren. Nämlich, es gibt ja YouTube. Ja, und in YouTube gibt es wunderbare Anbetungslieder. Wir werden uns nachher noch so ein Anbetungslied anhören. Dann kann man einfach zuhören und vielleicht, wenn man selber nicht so gut singen kann. Aber wenn du alleine vor deinem Gott singst, ja, und mitsingst, das macht dann gar nichts, wenn da ein paar schiefe Töne drin sind. Ja. Das spielt dann wirklich keine Rolle. Der Herr guckt es nicht darauf, ob wir den Ton genau treffen oder nicht. Er guckt auf das Herz. Ja. Und dann kann man wirklich mit Lobpreisliedern Zeit nehmen. Ja, auch eine Frage, wie viel Zeit verbringst du vor dem Bildschirm mit irgendwelchen Sachen, die vielleicht nicht böse sind, aber ja, die dich auch nicht näher zu Gott bringen. Wie viel Zeit verbringst du alleine mit deinem Gott? Ja, wie viel Zeit und wie verbringst du diese Zeit mit deinem Gott? Mit der Bibel, mit Lobpreislieder, mit Gebet, mit Anbetung, mit Bitten und Flehen, was auch alles dazu gehört. Wie viel Zeit verbringst du alleine mit deinem Gott? Das ist die Quelle des Lebens. Ja. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn du göttliches Leben, wenn du dem näher kommen willst, ja, wenn du, damit du in widrigsten Umständen auch ein glückliches Leben führen kannst, dann geht das, ja, indem du diese Beziehung pflegst und das braucht auch Zeit. Ja, wollen wir das Geheimnis Davids nochmal insgesamt anschauen, auf den Punkt bringen sozusagen. Er sucht und findet Geborgenheit in Gott, trotz äußerer Bedrängnis. Er kann geduldig auf den Zeitpunkt Gottes warten, ohne nachzuhelfen. Er verschafft sich nicht selbst das Recht, sondern er gibt seine Rechtsangelegenheiten, wo er sagt, das steht mir aber zu. Ja, er gibt diese Rechtsangelegenheiten an Gott ab und erlebt, wie Gott für ihn wirkt. David ist ein Mensch der Demut und er praktiziert Lobpreis und Anbetung. Ja, wenn man es mal auf den Punkt bringen will, was war das eigentliche Geheimnis? Es war wirklich nichts anderes als diese innige Verbindung mit dem Herrn. Zeit zu verbringen, Gott zu sagen, dass wir ihn lieben. Auch nicht nur zu reden und zu reden, sondern auch zu sagen, Herr, hier bin ich, rede du. Er will mit uns reden. Er ist ein Gott, der schon immer geredet hat. Am Anfang schuf Gott und er sprach. Es entstehe alles Mögliche, eins nach dem anderen. Und Gott, wenn Gott spricht, geschieht etwas. Gott ist kein schweigender Gott. Gott ist kein Gott, der sich zurückgezogen hat irgendwo ins ferne Universum, sondern Gott ist ein redender Gott und er redet primär in erster Linie durch sein Wort. Das heißt, wenn wir in das Wort hineinschauen und sagen, Herr, hast du jetzt für diesen Tag ein Wort für mich? Ich will hören. Aber Gott wird nur reden, wenn wir auch bereit sind zu hören und auch zu gehorchen. Wenn ich meinen Kindern, gut, das sind mittlerweile, oder sage ich mal, meinen Enkel sagen würde, tu dies oder jenes, und ich merke, die würden, also nur jetzt mal als angenommenen Fall, die würden gar nicht auf mich hören, ich kann reden. Meine Mutter hat als zu mir gesagt, mit euch kann man sich den Mund fussli reden. Ja. Nach dem Motto, ich kann sagen, was ich will, ihr hört mir ja doch nicht, ihr tut es ja doch nicht. Wenn Gott merkt, dass du eigentlich gar nicht wirklich hören willst und nicht tun willst, was er sagt, dann wird er schweigen. Dann wird er schon schweigen. Aber wenn er merkt bei dir, du willst seine Stimme hören und du bist doch bereit, Konsequenzen zu ziehen, ja, zu tun, was er sagt, dann fängt Gott an zu reden. Und das ist einfach etwas Wunderbares, wenn wir erleben, Gott spricht zu mir. Es ist keine Einbahnstraße. Nicht ich rede nur zu Gott und nenne ihm meine Probleme und immer, dass ich alles ablade. Das ist gut, aber wir sollen nicht dabei stehen bleiben, abzuladen, sondern wir sollen dann hören, okay, Herr, was ist deine Antwort auf das Problem? Was sagst du mir dazu? Gibt es etwas, was ich tun kann? Oder gibt es etwas, was du tun willst? Also Gott fängt dann an zu reden mit uns, wenn wir bereit sind zu hören und zu gehorchen. Zum Schluss die Frage, willst du ein Mensch nach dem Herzen Gottes werden? Dann kannst du dir David zum Vorbild nehmen. Wir wollen jetzt noch ein Lied hören, einen Psalm. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, kennt ihr ja, Psalm 27. Ist jetzt nicht wortwörtlich nach dem Bibeltext, aber sinngemäß schon. Ja, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Ja, oder an anderer Stelle. Wenn auch die Berge mitten ins Meer sinken, ja, fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Und so, da gibt es so viele wunderbare Psalmen. Man kann Psalmen auch singen, einfach singen, den Text singen. Kann sich von Gott auch Melodien schenken lassen, um die Psalmen zu singen. Und Lieder, das kennt ihr ja bestimmt, prägen sich manchmal besser ein als nur ein Text, den man mal durchgelesen hat. Wenn der Text mit einer Melodie verbunden wird, dann geht es tiefer hinein. Darum, Psalmen singen ist eine wunderbare Sache. Ja, das war das, was ich euch heute mitteilen wollte. Gott will, dass wir Menschen werden nach seinen Vorstellungen, ja, so wie er sich das wünscht. Und uns kann nichts Besseres geschehen, als dass wir genau solche Menschen werden. Amen.